Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und heute sprechen wir im ersten Teil über den OMR-Wahnsinn, da sind wir nämlich gerade, und darüber, dass ich einfach fucking Chairwoman beim ADC war, vom Talent Award. Und im zweiten Teil haben wir Max Penck zu Gast. Er hat eine reine KI-Produktion, ein Thema, was, glaube ich, gerade unsere Branche sehr umtreibt und gibt wirklich Hands-on-Tipps und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie die Produktion in der Zukunft aussieht und wie er das jetzt schon auf die Beine stellt. Finde ich sehr insightful und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Na?
Wie geht's dir? Heimspiel für dich, Hamburg.
Wir sind in Hamburg, wir sind auf der OMR.
Ja, beziehungsweise gerade ganz konkret sind wir im WeCreate Office.
Ja, deswegen, große Shoutout an die KollegInnen, dass wir hier sein dürfen.
Genau, Adil, Magnus, großartig, dass wir euer Podcast-Studio einweihen dürfen.
Und Tim, der hier für uns filmt.
Ja, ja? Genau.
Der sitzt hinter der Kamera genau. Heute.
Es ist der erste Tag OMR, wir haben jetzt 15 Uhr, also fast vorbei. Wie war es bis jetzt?
Super, ich meine, wir hatten am ersten Tag, gab es jetzt ja, oh sorry, mein Kaffee ist runtergefallen, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Es gab am ersten Tag schon Masterclasses, da haben wir mitgemacht beim Meta Creator Marketing Slam Battle.
Und gewonnen, wer hätte das gedacht?
Und natürlich gewonnen.
Wer hätte
wir
das gedacht?
Lieben gewinnen bei Charles & Charlotte.
So unfassbar kompetitiv.
Das ist echt schlimm. Pascal und ich haben auch wirklich die größten Familienstreitereien beim Brettspielspielen.
Ja, aber du hast mir auch Druck gemacht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann auf der Bühne bin und den Pokal nicht nach Hause hole,
dann gibt's Ärger.
Dann kriege ich Gehaltsreduzierung oder sowas.
Nein, das stimmt gar nicht. Nee, genau, das war richtig schön.
Dann hatten wir noch Dinner?
Wir hatten ein kleines Dinner bei Frau Möller.
Das war richtig geil.
Ich komme ja aus Hamburg, ich bin auf der langen Reihe aufgewachsen. Frau Möller ist eine ganz schöne Eckkneipe. Da gibt es die besten Bratkartoffeln der Stadt. Und da waren so ein paar Partner von uns, die Charlies, die alle hier sind. Und dann habe ich noch ein paar Awards eingesammelt für den Schafskäse. Stimmt. Beim Max Award. Und genau.
Heute Morgen Run.
Heute haben Morgen wir Run. Ich hatte schon ein kleines Interview mit der Campaign. Also Leute, ihr hört, wir sind den ganzen Tag busy. Es ist Classic OMR. Ich muss sagen, ich habe mir noch nichts reingezogen, sollte ich aber tun. Genau, und gleich geht's weiter. Heute Abend ist dann irgendwie Programm, vielleicht zu den KollegInnen von Dust at Sugar, die machen immer was im Shooters, vielleicht zu Jolie, zu Intermate, Champagner und Matt. Einfach mal alle Social-Agenturen hier outgeschautet in diesem Podcast. Ich sagen,
kurz die Social-Battery leer ballern bei den Events.
Genau.
Okay, da freue ich mich drauf. Und bevor wir, weil wir müssen auch eigentlich fast schon wieder los.
Ja.
Bevor wir weitergehen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, dass du einfach beim fucking ADC... beim ADC einfach Chairwoman für den Young Talent Award warst.
Ja, also das war krass.
So big. Ich glaube, teilweise checken wir das gar nicht, weil wir so in dem
Hamsterrad... Doch, da habe ich mir schon kurz in die Hose gemacht.
Also vielleicht, also wer es nicht kennt, ADC kann man schon sagen,
Directors Club,
ist der wichtigste Kreativpreis in Deutschland. 100%, also ich weiß nicht.
Kreativ.
Wichtigster Kreativpreis und ich glaube auch weltweit. Danach kommt nur noch der Cannes-Löwen.
Ja.
Und da eine Chairwoman zu sein, müsstest du jetzt erklären, was das ist? Ich weiß es nicht, aber das klingt erstmal böse gut.
Ja, das war auch sehr crazy. Es ist nur so ein bisschen so eine Repräsentantinnenrolle nach außen und ich war das gemeinsam mit Nicola Ryan, die ist VP Design von Condé Nast, also da gehört Vogue zum Beispiel dazu. New York Times, glaube ich. Oh Gott, jetzt wird es unangenehm.
Times,
genau. Und die ganz tolle, inspirierende Frau. Und sie war das für den großen Award und ich war das für den kleinen Award. Pascal knistert hier neben mir mit einer Wasserflasche. Und das war, ja, es war halt wirklich wie eine RepräsentantInnenrolle. Ich bin durch die Jury-Sitzung gelaufen. Es war natürlich meine Aufgabe, ein bisschen zu gucken, wie sind die Einreichungen vom Talent Award und dann auch den Young Talent, also den Talent Award Grand Prix zu moderieren. Da habe ich mir kurz vorher fast in die Hose gemacht, weil das war natürlich eine sehr krasse Aufgabe, die ich da hatte. Habe aber gutes Feedback bekommen und ja, bin immer noch super geehrt, dass ich irgendwie diese Rolle haben durfte. Gemeinsam mit Nicola, die eben für den großen Award das gemacht hat, ich durfte da auch so eine Art Ansprache halten vor der gesamten Jury, was halt die 500 krassesten Kreativen aus ganz Deutschland sind. Und Fun Fact, ich habe einfach die Mutter von einer sehr guten Freundin von mir getroffen, Esther Hase, eine der krassesten Fotografinnen in Deutschland, genau. Und Esther ist die Mutter von Marlene. Und Marlene kennst du, Mello. Mit Mello habe ich nämlich während meines Studiums zusammengearbeitet. Und ich habe Esther direkt bei der Akkreditierung getroffen und die war so, ey, Mann, Paulina, ich kenne dich, da hast du irgendwie gefühlt noch in die Hose geschissen und jetzt bist du hier Chairwoman vom ADC, ey, was geht? Und so habe ich mich halt auch gefühlt. Nur diese Ansprache für diesen 500 Kreativen im Volksparkstadion in Hamburg, das war schon ein oh Gott, hätte ich fast gesagt, Marmeladenglas-Moment. Das sagen so die BoomerInnen auf Instagram oder Facebook. Eine Core Memory, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Genau, nicht Marmeladenglas-Moment, streicht das bitte aus euren Gedächtnissen. Es war eine Core Memory. Ja.
Wunderbar.
Und falls ihr noch keine Tickets habt, kommt natürlich auch zum großen ADC-Festival. Ich glaube, das wird ganz besonders. Da sieht man auch nochmal die Gold-Cases von den Young Talents und natürlich von dem großen Award. Und ich finde das immer ganz geil, weil es ganz viel Inspiration liefert und mich immer, also ich gehe immer da raus und denke so, oh mein Gott, ich muss eigentlich sofort an Computern Ideen entwickeln. Deswegen große Empfehlung an dieser Stelle. Und ich würde auch sagen, damit beenden wir unseren Teil und springen rüber zu Max Penck.
Max Penck ist Tech- und Innovationsstratege beim Berliner KI-Studio TechTide, eine reine KI-Produktionsfirma. TechTide produziert komplette Kampagnen, ohne Drehtag, ohne Crew, ohne Set. Heute reden wir mit ihm darüber, wie weit Produktion komplett KI sein kann und wo die Grenzen liegen. Herzlich willkommen, Max.
Hallo. Yay. Oh, hello, hello. Ich freue mich sehr, heute bei euch Gast zu sein. Bin ein treuer Hörer und jetzt finally auch mal bei euch.
Ach, fantastisch.
Schön, das ist eine schöne Evolution, das wollen wir öfter sehen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Wir gehen direkt rein. Ich habe mich natürlich vorbereitet und ich bin auf ein sehr spannendes Zitat aus deiner Campaign-Kolumne gestoßen, wo du über das Sora ausgeschrieben hast. Mhm. Wir erinnern uns ganz kurz, Sora war die, wie soll man es nennen, KI-Video-Social-Network-Plattform von OpenAI.
Genau, im Prinzip ja so das Social-Tool, womit man die Videoinhalte innerhalb von so einer Community noch generieren kann. Und Sora an sich ist aber auch die Technologie dahinter. Also es ist beides. Beides. Produkt und Technologie.
Und beides ist jetzt eingestellt.
Genau, also die API geht noch. Man kann noch Videos generieren, aber die Plattform ist schon tot. Genau. Okay. Aber die API wird wohl auch eingestellt und mal gucken, was danach kommt.
Und was ich ganz, ganz spannend fand, war, du hast gesagt, dass damit die Ära der glorifizierten AI-Spielzeuge endet. Was meinst du damit?
Ja, also es ist so, natürlich dieser Bereich AI, Videogeneration, den gibt es ja noch nicht so wirklich lange. Und im Vergleich zu Stills, also wie Midjourney und sowas, das kennt man ja schon eine ganze Weile auch in der Agenturbranche. Der Videobereich ging dann los und da kamen dann die ersten Tools raus. Und das Erste, was so wirklich Eindruck gemacht hat, war halt Sora von OpenAI. Und danach folgten weitere Tools, alles so Web-Interfaces, wo man Prompts eingeben kann und man kriegt dann halt ein Video zurück. So, und natürlich muss man viel prompten dafür, um dann das rauszubekommen, was man wirklich will. Und das Ganze ja, war halt für viele erstmal zum Ausprobieren toll, wie so eine kleine Slot-Maschine. Man promptet was rein und guckt, kriege ich was raus, was ich will oder auch nicht. Dadurch waren das natürlich auch irgendwo Technikspielereien, die alle gerne ausprobiert haben, weil die Zutrittsschwelle sehr niedrig war. Jeder durfte da mal rumprompten und ausprobieren. Und ja, teilweise sind daraus ja dann aber auch schon erste Kampagnen oder Arbeiten entstanden, die wirklich benutzt wurden. Aber natürlich mit einer sehr großen Zufälligkeit, die da noch drin steckt. Und genau, mein Statement war sozusagen darauf bezogen, dass wir jetzt so langsam in das ernsthafte Produzieren kommen müssen. Nämlich wir müssen mit Feedback arbeiten, wir müssen mit Timings arbeiten, wir müssen mit Briefings arbeiten, wo wir diesen Zufall nicht wirklich gut gebrauchen können. Das heißt, wie schaffen wir es eigentlich mit diesen AI-Werkzeugen, die es jetzt alle gibt, zuverlässig gute, hochqualitative, reproduzierbare Arbeit abzuliefern?
Und wie schafft man das? Also, weil, also du bist wahrscheinlich technisch tiefer drin, aber ich habe letztens gehört, dass die Herausforderung, also bei Text funktioniert es ja sehr gut. Man chattet mit KI und KI bezieht sich immer auf das, was vorher gesagt wurde. Bei Foto und Video ist es ja teilweise so, dass es komplett neu ist und komplett neue Fehler auch drin sind oder andere Sachen, die vorher nicht da waren, was technologisch, glaube ich, daher rührt, dass die KI das jedes Mal wirklich auch neu generiert. Und das hat diese Herausforderung in der Produktion, wenn es um KI-Videomaterial geht, ne?
Genau, bei diesen Text-KIs, den LLMs, kommt man ja sehr schnell in so eine Personalisierung. Das heißt, innerhalb so eines eigenen Chats gewöhnt sich auch die LLM dran, was man eigentlich hören oder lesen will. Es versteht den Kontext besser und man liefert auch immer viel Kontext. Das heißt, diese Antworten sind langsam dann genauso, wie man sie braucht. Und man geht einfach rein am nächsten Morgen und macht da weiter, wo man war. Bei den Videomodellen ist es so, um die fein zu tunen, zu personalisieren, zu ändern, das ist nicht so einfach möglich auf diesen Web-Interfaces, die es halt gibt. Das heißt, um dort wirklich eine Steuerbarkeit reinzukriegen, hatte man bisher immer nur die Prompts, ja, wo man sagt, okay, man hat eine gewisse Prompt-Struktur, dadurch kommt dann immer das raus, aber es kam auch nicht immer genau das raus, was man will. Und dann hat man angefangen, das eben professioneller zu machen, indem man diese Outputs dieser Videotools auch wieder in andere Tools reinholt. Und generiert trainiert dort praktisch in professionellen Videobearbeitungsprogrammen und baut sich das später auch zusammen und kann dann auch durch lokale Modelle, weil das ist so ein bisschen dann der Unterschied zu dem, sage ich mal, Online-Cloud-Modellen, die man sonst benutzt, durch lokale Modelle hat man einfach eine große Kontrollierbarkeit, sowohl in den Daten, die benutzt werden, als auch in dem Output, den man zusätzlich durch Masken zum Beispiel steuern kann.
Und lohnt sich das schon, nur mit KI zu produzieren? Also ich sag mal so Zeitaufwand und auch Kosten?
Also es kommen viele Anfragen natürlich wegen Zeit und Kosten sozusagen. Wir haben nicht viel Geld, nicht viel Zeit, wollen wir das dann nicht mit KI machen? Das ist einer der Gründe, das sollte aber eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund sein, weil natürlich kann man mit KI günstiger und schneller produzieren. Das liegt da aber oft gar nicht an den Prozessen sozusagen von der Produktion, weil die gehen relativ schnell. Sondern es liegt oft, dieser Zeitfaktor und der Geldfaktor sitzt eigentlich öfter in den Prozessen auf Agentur- und Kundenseite, die einfach natürlicherweise da sind. Ne? Stakeholder-Management, abholen bei allen Ebenen, durch alle Hierarchien durchkommen. Das ist ja was eher sozusagen zu tackeln gilt, weil KI hinten raus, klar, das macht die Produktion sehr viel schneller, wenn man sich darauf einlässt, aber man muss halt eben auch diese Prozesse nachziehen, sage ich mal. Und da ist, glaube ich, die größere Stellschraube noch sozusagen, an der man arbeiten kann momentan.
Eine Anschlussfrage, weil mich das wirklich interessiert. Es gibt ja super viel AI-Slop und dann gibt es ja aber auch ein paar Sachen, die so produziert wurden, wo man wirklich den Unterschied gar nicht mehr sieht. Also ich glaube, ich begebe mich jetzt hier auf Terrain, wo ich mich nicht so gut auskenne, aber ich will jetzt auch hier für niemanden Werbung machen, aber der S. Oliver Spot, der letzte, der war doch auch komplett KI generiert, ne? Mit diesen Giraffen und so. Ne? Ja. Das war ja, also es sah ja aus, als wäre es, hätte ja auch produziert werden können und dann bearbeitet im Nachgang. So.
Ja.
Und da frage ich mich halt, also ich weiß jetzt nicht, ob du das beantworten kannst, aber ist das wirklich günstiger und schneller, so einen Spot zu produzieren schon? Also dieses klassische AI-Slop, weißt du, was du siehst, der UGC-Content oder der Produkt-Content, ne, wo du es auch irgendwie noch teilweise erkennen kannst oder wo du dir denken kannst, dass es KI, klar, dass es schneller geht, weil das einfach gar nicht so ein Anspruch an Craft und an Output irgendwie ist. Mhm. Aber jetzt so ein wirklicher Film, ich bleib jetzt mal bei dem S. Oliver-Beispiel, lohnt sich das wirklich schon oder ist das so eine Zukunftsmusik, wo wir sagen, okay, in 2, 3, 4, 5 Monaten oder in einem Jahr lohnt sich das dann wirklich? Deswegen investiert man jetzt rein, um Learnings zu generieren oder ist es wirklich schon effizienter und ist es wirklich auch schon günstiger?
Also es kommt ein bisschen darauf an, deswegen so keine Pauschalantwort dazu. Aber was man auf jeden Fall spart, ist natürlich der Drehtag vor Ort, also sprich das ganze Team, was diesen Film herstellt. Natürlich hast du bei einer großen professionellen AI-Produktion auch den Vorlauf mit einem PPM, mit einer Casting-Abstimmung, einem Styling und so weiter. Das heißt, du hast schon ganz viele Sachen, die eine klassische Produktion auch hat. Du hast dann den eigentlichen Part, wo dann der Dreh ist sozusagen, der ist dann schneller, weil du generierst Sachen. Das heißt, du hast auch nicht den Aufwand eben von einer Reise vor Ort in ein Studio, du musst nicht diese große Crew dafür buchen und so. Du hast aber trotzdem eine Phase, wo du generieren musst und das dauert auch ein bisschen. Ja, das dauert dann schon 1, 2 Wochen, bis man wirklich alle Szenen perfekt hat. Und dann fängst du aber auch da wieder im Schnitt an, ne? Also das heißt, du hast dann alle Szenen generiert und hast dann einen Editor sitzen, der das selektiert. Du hast dann auch einen Regisseur oder Regisseurin, die das betreut. Und hast hinten raus im Prinzip auch eine normale Abnahme, weil du hast Kundenfeedback, ja, die sagen, ja, da bei der Szene gern das oder hier hätten wir gern das Licht anders. Der Vorteil ist eigentlich hier, du hast eine größere Flexibilität nach diesem Generieren, weil du kannst bestimmte Szenen neu generieren, du kannst aber, wenn du willst, den Cast austauschen, ne, für einen anderen Markt und sagst, ich habe jetzt hier noch den Markt zu bespielen, können wir da den reinbauen. Das heißt, die wirkliche Stärke von AI ist eigentlich das Erzählen von Geschichten, die man vorher nicht erzählen konnte und das viel flexiblere Produzieren für alle Medien in allen Formaten und eben auch unterschiedlichen Medienformen. Ja, du kannst aus dem Film sehr guten Still rausholen, du kannst aber auch einen Website-App-Generator, Reaction-Generator draus bauen aus der Hauptkampagne. Ja? Also das heißt, der wirkliche Vorteil ist, dass du einfach viel flexibler bist. So. Und Kosten kannst du ganz stark sparen, wenn du an den Prozessen schraubst. So, ne? Also wenn du sagst, wir wollen vielleicht diesmal wirklich für eine ganz schmale Mark was produzieren, so, dann würde ich sagen, das funktioniert, wenn wir gewisse Teile von diesem Prozess verschlanken. Wenn wir die genauso aufbauen wie einen klassischen Dreh, dann sind wir in den ähnlichen Abstimmungsschlaufen, die einfach sehr viel Zeit und Geld kosten.
Wie sieht denn so ein schlanker Marktprozess aus? Ja. Das will ich natürlich wissen.
Das will ich wissen, ja. Genau. Ich habe da ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr ein Projekt. Ich nenne das mal 8 E-Mails bis zum fertigen Film. Weil da war das wirklich so, der Kunde hatte nicht viel Zeit. Er hatte sich schon einen Mediaplatz gebucht im TV. Es war vor Weihnachten so und das Ding sollte dann Mitte, Ende Januar laufen. So, und es kam dann relativ kurzfristig die Anfrage, ob wir das schaffen. So. Und dann haben wir das angeguckt und haben gemeint, das geht schon, aber wir müssen so ein paar Kompromisse machen von dem normalen Prozess, wie wir sonst eigentlich einen Film produzieren. Und wir brauchen einfach extrem schnelle Abstimmungen. Das heißt, immer wenn wir was schicken, muss dann jemand da sitzen, sich das anschauen und freigeben. Und das hat dann auch hervorragend geklappt. Ne? Also das waren diese 8 E-Mails bis zum fast finalen Film. Ja, da gab es dann nochmal ein paar Charts und ein paar Änderungen und dann noch ein kleines Grading. Aber der Film war sozusagen fast fertig. Und das war ein Beispiel dafür, sehr günstig zu produzieren und sehr schnell zu produzieren. Und das hat für alle, glaube ich, ein großes Aha-Erlebnis gegeben, dass das eben möglich ist, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt. Weil die Technik begrenzt es eigentlich nicht mehr heutzutage, sich was vorzustellen, was man dann genauso produziert, sondern eher, wie schaffen wir es, alle abzuholen. Und ich glaube, da sind auch die Standard-Tools, die man schon immer benutzt in der Filmabnahme, so wie Frame.io oder sowas, ja, so ein klassisches Abnahmetool, da kann man an die Kunden Sachen verschicken, dann können die da drin kommentieren und so. Wenn man das einfach stringent benutzt und nicht noch parallel 2 E-Mail-Verläufe aufmacht und eine WhatsApp-Nachricht dazwischen und so und versucht, das alles zusammenzubringen, sondern das wirklich sehr klein hält, dann kommt man auch sehr schnell ans Ziel und dann hat man auch einen schnellen, günstigen Film.
Ich habe 2 Anschlussfragen oder ich sag mal einen Anschlusskommentar. Das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich für manche Agenturen, die jetzt zuhören, so das Horrorszenario, was du gerade gesagt hast, weil wir so viel Flexibilität haben. Ne? Und das Geile an Produktion war ja auch immer oder ist ja auch immer so dieses, wir haben das jetzt hier abgestimmt. Jetzt drehen wir das ab und danach können wir auch nichts mehr dran ändern. Ja. Und jetzt hast du auf einmal, jetzt haben wir das abgestimmt, haben das gepromptet und wir können aber nochmal alles von vorne ändern.
Ja, man hat ja meistens so ein natürliches Timing-Ende, weil ja dann die Media irgendwie auch mit dir plant. Das heißt, das Asset muss irgendwann vorliegen. Und wir verschieben halt, sag ich mal, diese Abstimmung, soweit es geht, oder machen es soweit es geht möglich. Irgendwann gibt es auch ein Picture-Lock und dann heißt es, ab hier geht jetzt nichts mehr. Also das gibt's schon. Aber wir wollen trotzdem zumindest nach dem ersten Gucken des Materials, ja, hat der Kunde oder Agentur sozusagen noch Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne noch das bestellen. Ich hätte gerne noch den Blick aus dem Badezimmerspiegel oder ich hätte gerne noch das, weil, glaube ich, passt besser.
So. Ja, es war auch eher so ein ketzerisches Kommentar. Ja. Du hattest eben schon also ich habe 2 Fragen. Einmal würde ich wirklich gerne so ein bisschen, das können wir aber auch gleich im nächsten Schritt machen, so ein bisschen konkret darüber sprechen, wie sieht denn so eine KI-Produktion wirklich aus, weil das, glaube ich, für ganz viele Leute noch gar nicht so greifbar ist. Ne? Also ich glaube, es ist dann oft so, ich sag mal so, der Nerd, der im dunklen Zimmer sitzt und dann da hin und vor sich hin promptet. Aber eine andere Frage jetzt nochmal als Anschluss, weil du es eben schon so angeteasert hattest. Wie sieht denn ein KI, die KI-Produktion der Zukunft aus? Was sind die Rollen? Was sind die Menschen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt auch einen Editor, es gibt einen Regisseur. Also wie sieht so ein Team aus, was dann an einem KI-Film sitzt?
Ja, also genau, wir haben die Position Regie nach wie vor. Und der oder diejenige hat auch die kreative Hoheit über alles, weil das ist am Ende Filme machen, KI-Filme generieren, ja, ist einfach nichts anderes. Und das sind halt einfach Menschen, die haben ihr Leben lang filmisches Storytelling betrieben oder haben das studiert oder kennen sich einfach gut aus. Und das ist einfach das Know-how darüber, wie lang darf eine Einstellung sein, was für Einstellungsgrößen provozieren, welche Emotionen, welcher Schnitt soll auf welchen Schnitt folgen, was mit Musik und so. Das ist einfach so ein Zusammenspiel von Expertise, das Filme machen an sich, welches sich ja durch KI nicht grundlegend geändert hat. Das heißt, wie man heutzutage Stories erzählt, ist immer noch sehr ähnlich, um Emotionen hervorzurufen. Was man jetzt anders macht, ist der eigentliche Produktionspart. So, und dafür brauchst du eben Leute, die das auch verstehen. Das können die Regisseure auch selber sein, wenn sie sehr, sag ich mal, postaffin sind, auch keine Angst haben, nächtelang am Computer zu sitzen und Sachen auszuprobieren. Gibt es ja welche, die das auch ganz toll finden. Aber es ist nicht Voraussetzung dafür, AI-Regisseur zu sein, dass man auch diese ganzen Tools beherrscht. Weil es gibt eben AI-Artists, ja, oder bei uns Envisioneers nennen wir sie, weil sie machen so ein bisschen mehr als nur ein Artist, die auch eben da kreativen Input reinbringen, ja, in die Art des Promptens sozusagen. Und die bringen im Prinzip auch so ein bisschen dieses Verständnis für Look and Feel rein. Das, was du vielleicht vorher bei einem Kameramann am Set auch hattest. Ja, weil diese Position, ehrlicherweise, die gibt es beim KI-Film nicht so richtig. Ja, oder sehr selten, dass man sich das leisten kann, auch noch einen DP dabei zu haben. Ja. Das heißt, diese Position gibt es, genau. Und dann wie das Herstellen funktioniert, ist eigentlich auch sehr ähnlich wie ein klassischer Film, weil du brauchst am Ende ein Skript, ja, du brauchst natürlich auch eine Idee von, was für eine Art von Caster mitspielt und das musst du natürlich auch alles abstimmen. Das heißt, es gibt schon eine Art Casting und Styling, die du machst, wenn ein Regisseur dazu eine, oder Regisseurin dazu eine Affinität hat und sagt, ich kenne mich auch super gut aus mit Mode, ich fühle mich total sicher, ich möchte auch für den Cast, den ich vorschlage, Klamotten vorschlagen, go for it, so, ne? Wir haben aber auch manchmal dann direkt schon von Kunden sozusagen die Anfrage, können wir denn dafür noch ein richtiges Styling haben. Das heißt, da haben wir dann auch klassische Stylisten, die praktisch Moodboards erstellen, die in Kataloge reingehen und dem Regisseur, Regisseurin Vorschläge machen für was würde zu welchem Cast passen und wir stimmen das ganz normal ab. Das heißt, dieser Vorgang, den gibt es schon. Dann ist das Prompting sozusagen statt dem Drehen, das geht je nachdem, wie viele Szenen man hat, wie aufwendig das ist, dann relativ schnell. Es gibt aber auch da vielleicht so technische Hürden, weil wenn du sehr genaue Bewegungen brauchst, wenn du zum Beispiel, wir haben ja oft in der Werbung, Leute bedienen irgendwie ein Handy oder eine App, ne? Dann müssen die ja genau auf dem Display auch die richtigen Punkte treffen. Das sind so Sachen, das kann man sehr schlecht prompten. Ja, da kannst du dann sagen, ja, bedien das Handy und dann ist es irgendwo random. Das heißt, eventuell musst du dafür so eine Art kleinen Referenzdreh machen. Ja? Das machst du dann einfach, wenn du am Computer sitzt, einfach mit dem iPhone, filmst dich einmal selber mit einem anderen iPhone, wie du da was eintippst und du kannst dann diese Bewegung auf die gepromptete Szene übertragen. Ja, das sind dann halt so Sachen, jede Szene bedingt vielleicht eine andere Technik, die man da noch anwenden muss, addieren muss. Das heißt, wenn das abgeschlossen ist, geht es dann, wenn alle Szenen vorliegen, eben in einen klassischen Edit. Das heißt, da hast du wieder einen Editor. So, wenn das Budget nicht groß ist und der Regisseur das sehr gut kann, kann er das natürlich auch selber machen. Aber am Ende bedingt dann so ein bisschen das Budget, wie viel Position kannst du dir noch leisten, dann in der klassischen Postproduktion hinten. Hast du ein richtiges Grading, Color Correction in einer großen Suite mit einem, mit einem Grading Artist, ja? Oder machst du es vielleicht selber im Schnittprogramm oder so, ne? Das hängt immer vom Budget ab, letztendlich. So, aber.
Und genau. mit wie vielen Tools arbeitet so ein Prompter? Oder wie hast du ihn gerade genannt? Sorry,
Vision? AI Envisioneer.
Mit wie vielen Tools arbeitet so ein AI Envisioneer dann?
Mit allen. Nee, also es ist so, er muss, also natürlich ist unsere, sagen wir mal so, die Problematik an diesem AI produzieren ist, dass es eigentlich jede Woche neue Tools gibt, ja, und jede Woche neue Modelle, mit denen man sich auskennen muss. Das heißt, wir gucken schon immer, wenn ein neues Videomodell rauskommt, für was eignet sich das am besten. Das heißt, dieses Toolset ändert sich eigentlich ständig. Wir haben so ein Grundtool, mit dem wir sehr viel arbeiten, weil wir innerhalb dieses Tools dann ganz viele Tools vereinen können. Das nennt sich Comfy UI. Das ist im Prinzip so eine Oberfläche und da drin hast du dann Zugriff auf die einzelnen, auch kommerziellen Videomodelle, ja, wie Kling oder Minimax oder Veo oder und so weiter. Und du kannst aber halt in Comfy die Sachen so zusammenbauen, dass dort was generiert wird und dann passiert wieder was mit dem Material. Das wird dann angeglichen, dann kommt da eine Bewegung drauf. Das heißt, du kannst dir Workflows bauen, die du sonst bei diesem klassischen, sag ich mal, Slot-Maschinen-Prompting nicht hast, was du in so Online-Tools hast. Das heißt, da wird eigentlich am meisten bei uns drin gearbeitet, in dieser Oberfläche. Aber wenn jetzt ein neues Videotool rauskommt, was es nur im Web gibt, arbeiten wir natürlich auch damit. Es hängt aber auch dann vom Kunden ab, was erlaubt der Kunde, ja, weil wir haben jetzt auch mittlerweile rechtliche Schranken bei vielen Kunden, ja, die haben teilweise so AI-Restriktionen, auch dass sie sagen, sie möchten nichts auf asiatischen Servern haben, ja, und vielleicht haben wir auch so Sachen wie, wir müssen das Produkt inszenieren, darf das dann überhaupt in die Cloud hochgeladen werden, und dafür gibt es dann andere Lösungen, dafür gibt es dann zum Beispiel komplett lokale Modelle, das heißt dann Modelle, die nur auf unseren Rechner laufen, die gar nicht den Rechner verlassen. Und genau, dafür gibt es dann auch spezielle Modelle, die das können und welche, die vielleicht auch für ein bestimmtes Genre besser geeignet sind. Ja, wenn man sagt, man will jetzt Fitnessvideos machen, dann hast du vielleicht ein Videomodell, was so ist. Und wenn du sagst, ich will vielleicht eher Carshots haben, dann arbeitest du mit einem anderen Modell. Also da ist dann auch die Expertise gefragt, was benutzt man für welchen Job sozusagen.
Okay. Was ist dein Lieblingsmodell gerade?
Mein Lieblingsmodell? Ich bin schon großer Fan von Kling, also ja, das habe ich einfach viel benutzt. Man muss jetzt auch sagen, natürlich Seedance so kam raus, so damit arbeiten jetzt alle, ja, weil es ist einfach eins der größten Fortschritte gerade im AI-Videobereich. Es ist auch wahnsinnig teuer, muss man auch sagen, ne? Da gehen sehr viele Credits weg. Vom Realismus finde ich auch Seedance so gerade ungeschlagen, ehrlicherweise. Ja, aber wie gesagt, für meine so privaten so Memes und was weiß ich, in irgendwelche WhatsApp-Gruppen benutze ich immer gern Kling, geht schnell, man kennt sich gut aus.
Für den WhatsApp-Kettenbrief, ne?
Den WhatsApp-Kettenbrief, genau, ja.
Okay, ja, spannend, aber dann, also so zusammengefasst, es ändert sich ja gar nicht so viel. Ne? Wir haben Regie, wir haben Set-Design, wir haben Styling, wir haben Edit, wir haben Grading. Also eigentlich können wir es ja skalieren bis zum Get-No hoch, aber eben auch ganz schlank runterskalieren. Ne?
Ja, also man kann natürlich auch bei kleineren Assets, ne, wenn es jetzt so ein One-Shot oder zwei Shots sind, dann kann man mit Sicherheit einfach das auch einem AI-Artist geben, der das einfach selber macht. Alles im Sinne von, da brauchst du kein Regie, Styling, Location und so weiter. Wenn es jetzt wirklich nur um ein, zwei Shots geht, ne, aber wenn es halt um eine große Kampagne geht und ich sag mal, je größer die Kampagne und das Budget, je mehr Stakeholder hast du halt, die halt mitsprechen wollen. Und ich glaube, dass bereit sein für Feedback umsetzen können, Timings einhalten können, ist das, was eine professionelle AI-Produktion von einem Prompting unterscheidet, ja, weil ich sag mal, den Zugriff auf die Tools hat jeder, hat auch der Kunde selbst, ja, also du kannst ja auch sagen, jeder CMO könnte ja auch selber jetzt prompten, ja, natürlich könnte er das, aber kommt er genau zu dem Ergebnis, wie er sich das vorstellt, das weiß man halt nicht, ja, also das könnte ein Zufallstreffer mal sein, aber wie kannst du einem Kunden was versprechen, was du ablieferst in einem Bewegtbild, wenn du mit AI arbeitest, so, und ich glaube, das ist der Unterschied zu dem, wie halt professionelle Produktionen arbeiten.
Glaubst du, es gibt in 5 Jahren noch klassische Produktionsagenturen?
Ich glaube, es gibt immer mehr sogar, weil also ganz viele klassische Filmproduktionen natürlich jetzt auch umschwenken auf AI.
Ich meine die, die es nicht tun.
Du meinst die drehen? Ich glaube, es wird weiterhin Drehs geben. Es gibt nämlich ganz viele Kunden, für die ist das auch die beste Wahl sozusagen.
Wann ist das die beste Wahl?
Ich glaube, wenn es einfach zum Markenkern und, sage ich mal, zum Genre und zu dem, für was der Kunde steht, besser passt. Ja, wenn du jetzt einen Kunden hast, der steht sehr für Natürlichkeit, Menschlichkeit und so weiter, dann solltest du vielleicht nicht alle Charaktere generieren. Ja, also das entspricht ja nicht dem Produkt. Also ich glaube, man muss nach wie vor auch immer aus der Brand rausdenken, was passt zu einem. Und wenn du jetzt vielleicht auch eine dokumentarische Kampagne hast, ne, weil die Werbung hat immer gern dokumentarische Kampagnen gemacht, emotionale Kampagnen, wo Menschen im Vordergrund stehen, das würdest du weiterhin drehen. Ja? Warum sollst du da die Leute belügen und sagen, ja, hier, wir sind jetzt alle Fan von Oma Gertrude, so, ne, und die gibt's aber in Wahrheit gar nicht, so, ne. Ist ja gerade spannend, weil es sie wirklich gibt und sie da in ihrem Reihenhäuschen wohnt und irgendwie dein Produkt feiert.
Aber wieso hole ich mir nicht die Buyouts von Oma Gertrude und ihrem Reihenhaus und prompte das, weil es entspannter für Oma Gertrude für mich, weil ich habe nicht 3 Tage Drehtag und muss 45 Leute am Set bezahlen?
Das kannst du machen, aber ich glaube, ich als Konsument fände das eine Lüge, ja? Okay. Du verkaufst mir hier Oma Gertrude und ich habe Emotionen für sie.
Das ist rein hypothetische Frage, Leute, ne? Würde ich natürlich nie machen. Ja.
Nein, das sind aber auch so Sachen, wo wir auch so beratend dann irgendwie aktiv werden für unsere Kunden, ja? die natürlich gerne am liebsten alles mit AI machen wollen. Ich finde, es gibt einfach auch so ein paar moralische Grenzen, ja, und das betrifft auch dieses Animieren von Menschen, ja. Das heißt, wenn ich wirklich einen existierenden Menschen habe, den ich jetzt nehme und mit einem Prompt animieren will, dann ist der ja nicht genauso, wie dieser Mensch spielen würde, ja. Also wahrscheinlich nicht. Und dann bringst du praktisch ja wie so ein Puppenspieler diesen Menschen zum Leben. Ich finde, das ist eine moralische Frage. Das sollte man nicht machen, weil dieser Mensch hat keinen Einfluss darüber, was du genau mit ihm machst, was für eine Geste er macht, wie er sich gibt, wie er tanzt, wie er was weiß ich macht. Ich finde, das darf man nicht.
Okay, das heißt, du glaubst auch nicht an so KI-Influencer, Influencerinnen?
Nee, also diese ganze KI-Influencer oder, sag ich mal, UGC-Sache, ich habe das am Anfang, fand ich das schon irgendwie ein bisschen weird, weil das natürlich immer auf Menschen bezogen war, überhaupt dieses ganze UGC-Game und warum das jetzt durch KI generieren. Ich glaube, es gibt ein paar Use Cases, wo das okay ist. Das sind so Sachen wie, keine Ahnung, Tutorials für irgendein Produkt oder so, ne, wo man wirklich irgendwie 20 Stunden Material in allen Sprachen hat, wie man eine App bedient oder so, ne, wo man sagt, das macht jetzt ein AI-Mensch und der ist vielleicht auch Influencer dieser Marke. Oder so Education-Sachen. Also ich glaube, da geht das. Aber wenn ich jetzt wirklich einen Charakter aufbauen will, finde ich es in den meisten Fällen schwierig, das wirklich nur mit AI zu machen, wenn man einen Menschen imitiert. Wo ich es ganz toll finde, sind das bei fiktiven Figuren, ja, bei Comicfiguren, Tieren, Kühlschränken oder was auch immer. Ich kann jetzt ja alles zum Leben erwecken, auch als Influencer. Ich finde, da hat AI eine große Stärke, auch, sage ich mal, vorher so Objekte oder so zu personifizieren. Ja, man kennt hier Fruit Love Island, ja, was ja auch lieber auf TikTok. Ich meine, ist ganz furchtbar, ich bin ja kein großer Fan von, aber die haben es zumindest geschafft, mit Früchten Geschichten zu erzählen. Und ich finde, das darf dann AI, ja. Also in diese Grenzbereiche, die man vorher einfach nicht gemacht hat. Mhm. Da soll es hin.
Also als Social Agentur bei uns ist ja also fast jeder Content auf irgendeine Art und Weise creator-driven. Also sei es irgendwie wirklich vom Always-On bis hin zu Highlight-Stunts und Kampagnen. Das würde ja dann bedeuten, dass wir nie 100% KI produzieren werden können, wenn deine These richtig ist, ne?
Ja, man kann ja auch überlegen, welche Teile davon dann AI generiert sind, ne? Gewisse Settings, gewisse Storytellings mit echten Leuten, aber vielleicht in super krassen fiktiven Settings oder so, ne? Oder aus anderen Blickwinkeln, dass man sagt, okay, jetzt ist dieser Influencer aber in einer Welt, wo er super klein ist, ist der Miniatur und der guckt jetzt aus der Gemüsekiste raus und sieht diese Welt mal ganz anders mit anderen Augen, so. Also Blickwinkel ändern und sowas. Ich glaube, AI darf immer auch eine Erhöhung sein oder ein Enabler für eine neue Art von Storytelling. Ich würde nur die Person als solches, wenn es sie wirklich gibt, nicht ersetzen wollen.
Sozusagen. Jetzt habe ich aber eine ketzerische Frage.
Ja, klar.
Ihr habt ja, habe ich auf der Website gesehen, einen Case für McFit gedreht mit Chuck Norris. Mhm. Chuck Norris ist eine echte Person. Chuck Norris war da aber mit KI animiert.
Richtig, richtig.
Da haben wir gerade gesagt, das machen wir nicht.
Genau, also.
Haben wir gemacht.
Was hier natürlich der Fall ist, McFit hat ja sozusagen die Kooperation mit Chuck Norris gestartet. Und es gab einfach die Idee, den Chuck Norris der 90er Jahre aufleben zu lassen. So, Chuck Norris war zu dem Zeitpunkt ja auch schon 84, ist ja leider jetzt gestorben, dann kürzlich erst. Aber er war nicht der Chuck Norris der 90er Jahre mehr. Das heißt aber, sie wollten aber gerne Ausschnitte oder Szenen mit ihm so haben. Das heißt, es wurde sein Einverständnis dafür geholt, zu sagen, wir würden dich komplett generieren. Du darfst dir das auch alles anschauen und auch dein Feedback dazu geben, ob das alles in Ordnung ist und ob das alles klar geht. Und das hat er auch gemacht. Der hat sich das auch alles angeschaut. Ne? das heißt, das war uns wichtig. Wir hätten ihn nie irgendwo reingeschoben und gesagt, so ist das irgendwie und so passt das. Sondern der hatte am Ende, da gab es noch einen anderen Influencer, den Johnny Münster. Wir hatten auch irgendwie noch Kontakt über Instagram und so. Und das, er hat wohl geschrieben, der fand das witzig. Also insofern, Chuck Norris fand sich selber gut. Und diese ganze Kampagne hat natürlich diese gewisse Ironie der 90er Jahre, diese Trash-Ästhetik der B-Movies, in der Chuck Norris natürlich mitgespielt hat, schwingt er natürlich mit. Das heißt, dieses Genre hat schon sehr viel erlaubt. Und diese Chuck Norris-Witze, ja, die natürlich auch bis in die heutige Zeit noch leben, bringen ja auch diese Selbstironie sozusagen mit von Chuck Norris. Das heißt, da war für uns einfach alles möglich, wenn es innerhalb dieses Genres bleibt. So, insofern haben wir das dann auch gemacht. Und ja, wir haben ihn dann zum Leben erweckt. Natürlich so gut, wie es geht und ihn auch um Erlaubnis gebeten darum.
Ja, das ist dann ja generell aber auch eine spannende Frage, weil ich will das jetzt nicht allen CreatorInnen oder so unterstellen oder InfluencerInnen, aber das ist natürlich eine Art und Weise, auch extrem viel Geld zu machen. Ne? Also als Creatorin kann ich ja auch nur an so und so vielen Drehs teilnehmen oder so und so viele Partnerships im Monat umsetzen. Wenn ich jetzt sage, hey, hier ist mein Gesicht und ne, macht mal alle und schickt es mir einfach rüber, ich gebe das dann frei, ist natürlich eine krasse Skalierungsmöglichkeit.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich persönlich fände es irgendwie nicht so cool, wenn man das seiner Community sozusagen antut, ja, dass man sagt, ja, ich bin jetzt bei 15 Brands irgendwie da und vielleicht bin ich die Echte, vielleicht auch nicht. Woran erkennt man das? Und es gab ja viele Diskussionen über Kennzeichnung von AI-Content. Ja, da müsste man ja fast dann kennzeichnen, was überhaupt noch echt ist. Ja, also genau andersrum eigentlich agieren. Und das finde ich dann strange. Also ich glaube nicht, dass das in Zukunft einfach so viel mehr passiert bei echt existierenden Personen.
Ja.
Und was sagst du zu dem ganzen Backlash gegenüber KI-Content, vor allem auf Social? Also ich habe das Gefühl, so am Anfang gab es ja diese Goldgräberstimmung. Ja. Oh geil, wir müssen kein Geld mehr ausgeben für Content-Produktion. Da haben alle Marken irgendwie KI-Content gemacht. Und die Kommentarspalten sind halt eskaliert, weil alle gesagt haben, haut ab mit eurem KI-Zeug. Und es gibt ja auch ein paar Marken, die so vorsichtig sind, dass sie sagen, okay, erstmal gar kein KI-Content mehr, auch bei uns in den Guidelines und in der Brand-Bible. Wie glaubst du, entwickelt sich das so aus Konsumentenperspektive?
Ja, ich glaube, man ist natürlich bei uns in der Branche immer sehr schnell draufgesprungen auf die Technologie, vielleicht auch manchmal zu früh sozusagen, wo man dann so ein bisschen den Qualitätsanspruch runtergeschraubt hatte von dem, was man released hatte. Und das soll natürlich nicht passieren. Ja? Und ich glaube, das war natürlich dann gefundenes Fressen für die Leute, die sagen, ja, ist alles mit AI gemacht und das sieht einfach nicht gut aus. Und man muss auch sagen, ich gucke auch viel Werbung, gucke auch so einen klassischen Werbeblock dann abends mal durch. Da ist auch ganz viel Schrott dabei, ja? Also wo man sich auch fragt, wie ging das eigentlich durch? Ja? Weil das wäre als Dreh nie durchgegangen. Ne? Es wäre eigentlich so nie zu einer Abnahme gekommen, weil die Qualität so schlecht ist. Warum wird das dann mit AI erlaubt? ich finde, wir müssen davon wegkommen. Wir müssen den gleichen Qualitätsmaßstab für AI-generierten Content haben, wie für echt gedrehten Content. Mhm. Das darf nicht unterschieden werden.
Ja, ich glaube aber schon, dass es ja nicht nur an diesem AI-Slop liegt, sondern dass es schon auch eine generelle Abneigung, vor allem auf Social, gegenüber KI-generiertem Content gibt. Nicht, weil er nicht gut aussieht, also gar nicht aufgrund der Perspektive, der Qualitätsperspektive, sondern aufgrund der Herstellungsperspektive. Ne? Also ich habe letztens ein Asset gesehen, was viral gegangen ist von einer Creatorin aus Amerika, die gesagt hat, irgendwie, dein Schuh ist KI-generiert, I don't wanna see it, dein Film ist KI-generiert, I don't wanna fucking see it. Also es war wirklich ein Rant. Und dann hat sie gesagt, sie hat letztens zufällig mitbekommen, dass einer ihrer Top-Songs auf Spotify tatsächlich auch KI-generiert war. Mhm. Und dann war sie richtig heartbroken, hat den direkt entfernt. Ja. Das ist ja schon so eine internalisierte, okay, will ich nicht. So, ne? Ich will die KünstlerInnen supporten, ich will die Menschen supporten. Wie glaubst du, entwickelt sich das? Also ist das so eine automatisierte, hey, am Anfang sind wir irgendwie erstmal dagegen? So,
ja.
Ne?
Ja, ach, ich finde, bestimmte Bereiche dürfen auch KI-frei bleiben. Und ich meine, die Oscars haben es jetzt auch gerade sozusagen entschieden, ne, dass sie sagen, wir nominieren nur echte Menschen als SchauspielerInnen. Ja? Wir möchten keine AI-erstellte Characters haben. Finde ich völlig richtig in dem Bereich, ja, weil da geht es um eine Auszeichnung für Menschen. So. Und ich denke auch, es gibt genug Grund, sich darüber aufzuregen, wenn mir was anders verkauft wird. Wenn ich sage, das ist ein Mensch, aber es ist in Wahrheit AI generiert. Man muss einfach, glaube ich, mit offenen Karten spielen, ja. Und das muss man jetzt, glaube ich, einfach mal schnallen, dass es auch genug Formate geben kann, die AI generiert sind, die sich nicht verstecken müssen davor, dass sie generiert sind. Ja. Genauso wie es echt gedrehte Formate gibt. Ja. Ich glaube, man muss einfach nur offen damit umgehen. Und am Ende, natürlich, jetzt kann man noch gut unterscheiden bei einem Song sozusagen, ja, der ist voll AI generiert. Aber was ist, wenn davon 30% AI generiert sind oder 40 oder 47? Ab wann hassen wir den Song dann? Also haben wir uns dann so geeinigt, so ab 50? Dann nicht mehr. Und das kriegst du heutzutage halt auch nicht mehr mit. Ne? Und gerade bei den Effekten, sage ich mal, was wir früher so viel mit CG gemacht haben, Postproduktion in Werbespots, war natürlich immer ein großer Anteil an gefakten Szenen, die jetzt auch nicht echt so gedreht worden sind. Da haben ja auch nicht die Leute gesagt, wir hassen CG, es darf keine Postproduktion benutzt werden. Und am Ende, AI wird sich da so ein bisschen vermischen mit den Produktionsmethoden, sowohl im Bewegtbild als auch in der Musik, als auch in Sprache und Stimme und so weiter. Ne? Also das heißt, man wird das nicht mehr so ganz auseinanderhalten können. Und dann ist die Frage, ja, was möchtest du hassen? Möchtest du hassen, dass eine Technologie benutzt wurde oder möchtest du die Qualität hassen? Weil das ist erlaubt, ja, zu sagen, das ist einfach eine scheiß Qualität. Das kannst du auch bei gedrehtem Material sagen. So, ne? Ja. Aber die Technologie dahinter zu hassen, ich glaube, das wird nicht mehr lange so sein, dass du den Unterschied überhaupt feststellen kannst.
Ja, ich glaube, es geht natürlich irgendwie um also im Endeffekt geht es natürlich um den Impact dahinter, ne? Also dass du eben keine echten Menschen mehr hast und ne, Jobs etc. Aber das driftet jetzt ja schon in so eine gesellschaftliche, was ich ein super spannendes Thema finde, aber wenn total. Wir das jetzt aufmachen, dann sitzen wir hier bis morgen.
Wir machen ja Marketing, so weit gehen wir jetzt nicht,
dass wir ideologisch werden. Ja? Ich falle übrigens auch ganz oft auf Videos rein, die schon mit KI generiert sind und alle checken es außer mir. Also das kennt ihr das Ding mit, die Hunde suchen sich ihre Herrchen aus dem Tierheim?
Ah ja.
Ich habe das Colin geschickt, der macht bei uns KI und Colin so, ey Paulina, Mann, der Labrador, da fässt doch die Frau einmal komplett durch den Bauch durch. Und ich so, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ich habe auch viel so Katzen-Content, so bin großer Katzenfan und ich kriege Sachen ausgespielt, wo ich es einfach nicht mehr unterscheiden kann.
Genau.
Ich glaube, gestern gab es so irgendwie zwei rivalisierende Katzengangs, die so aufeinander zulaufen, also jeweils so drei Katzen und das mit so einer Musik, es war so ein kurzes Snippet, so ja, total witzig und dann irgendwie Kommentare gescrollt und dann haben die gesagt, da sind zweimal die gleichen Katzen. Da haben wir da hingeguckt, stimmt, ja. Ist wahrscheinlich AI generiert. Aber ja, man kann nicht mehr alles erkennen heutzutage.
Eine Frage noch, weil ich das spannend finde. Du hattest gerade schon gesagt, KI hat auch KI hat auch ihre Grenzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine genaue Motion brauche von einer Hand, die aufs Handy tippt. Ja. Wo hat KI denn noch mehr Grenzen, wo du sagst, da ist sie einfach noch nicht gut genug?
Ja, Schauspiel und Emotion, würde ich sagen. Also wirklich da genau die Emotion zu spielen, die Kontrollierbarkeit in den Gesichtsausdrücken zu haben. Aber auch so dieses, sag ich mal, diese Magic, die am Set manchmal entsteht, ja, wenn dann irgendwie ein Schauspieler mal die Augenbraue hochzieht oder einen Mundwinkel oder so diese kleinen Feinheiten, das ist, kann man natürlich irgendwie prompten und sich zurechtziehen oder so, aber ich glaube, so wirklich glaubwürdige Schauspielkunst ist einfach schwierig. Vielleicht kommen wir dahin irgendwann, weiß ich nicht, aber es ist einfach momentan schwierig noch.
Okay. Wir haben noch 3 Abschlussfragen, wir müssen zum Schluss kommen. Oh. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar so ein bisschen Zukunftsfrage. Vielleicht können wir ja im Jahr 2027 dann nochmal zusammensetzen. Sagen wir direkt 2028.
Ja.
Wie viel von dem Content, den wir heutzutage sehen, glaubst du, ist in dem Jahr KI generiert?
2028?
Mhm.
Es ist, also AI wird überall drinstecken, selbst in dem gedrehten Material. Deswegen, also es wird bestimmt 90% von dem Bewegtbild hat irgendwo einen AI-Einfluss. Wenn es nur mal eine Kleinigkeit ist von einem kleinen Effekt, einer kleinen Voice-Korrektur, ja, im Sinne von der Voice-Over wurde scheiße aufgenommen, ich habe es mit AI korrigiert. Ist dann schon AI drin in dem Film? Man weiß es nicht. Aber das heißt, ich würde sagen, 90% steckt irgendwo AI drin. Ich glaube nicht, dass 90% komplett AI generiert werden. Das glaube ich nicht tatsächlich. Also dadurch haben jeder hat ein iPhone, es wird wahnsinnig viel weiterhin gedreht, und das ist auch gut so. Ne? Also ich finde, man darf trotzdem die Sachen vermischen. Mhm. Aber vielleicht sowas in die Richtung. Hilft die Antwort?
Es gibt gar kein richtig oder falsch. Das hat mich nur interessiert. Dann sitzen wir hier 2028 nochmal. Ja. Okay, jetzt haben wir noch 3 Abschlussfragen.
Ja.
Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann Creator sein, kann eine Ad sein, kann was KI-generiertes sein, kann was menschlich gedrehtes sein.
Ja, also mich catcht eigentlich momentan immer alles, was so einen Offline-Bezug hat tatsächlich. Also wer eine Brücke in die Offline-Welt herstellen kann, und das können ein paar Marken ganz gut. Natürlich, ihr habt das mit Penny natürlich hervorragend gezeigt, mit den Schafen. Das ist ja was aus der Offline-Welt kommt sozusagen, dann auf Social exzellent verlängert wurde. Hat mir sehr gut gefallen, auch in der Facettenreichheit, sage ich mal, weil es halt eben nicht nur eine Headline war oder so, sondern mehr. Und andersrum, also mein Sohn hat sich da angestellt beim Lidl-Döner-Croissant. Ja?
Lidl.
Ja, tut mir leid, muss ich aber nennen, weil was da gut gemacht wurde, ist das Offline-Event auch sehr gut zu machen. Das heißt, die hatten das ja in Kreuzberg da gemacht, und da standen 1000 Leute in der Schlange. Es war gut organisiert. Jeder hat seinen Döner-Croissant bekommen, jeder hat ein T-Shirt bekommen, jeder konnte ein Bild machen. Das hat einfach die Zielgruppe vor Ort offline sehr gut abgeholt. Und das finde ich dann toll, wenn so ein Social-Media-Hype nicht nur so halbherzig irgendwie umgesetzt wird. Und mir gefallen diese Kampagnen, die einfach diese Brücke immer schlagen ins Offline-Leben, die ich selber anfassen kann, die ich besuchen kann. Und ich finde, das ist auch irgendwie ein schöner Beweis, dass Social halt eben nicht nur irgendwie alles digital und auf den Geräten sein muss, cool, sondern wieder immer ins echte Leben kommen.
Schöne Antwort. Ja, man darf die KollegInnen von Lidl auch mal loben.
Ja.
Jetzt ist eine lustige Frage für dich. Wie benutzt du aktuell in deinem Alltag KI?
Jetzt brauchen wir einen Edge Case, Max, was ganz Besonderes. Muss dann raushauen.
Ja, nee, ich bin jetzt gar nicht so einer, der jetzt sein ganzes Leben mit Agenten automatisiert hat, oder ich stehe auf und habe schon den Kaffee gekocht bekommen und was und 15 Nachrichten geschrieben, also das nicht. Ich benutze es wahrscheinlich so ähnlich wie jeder momentan, so als natürlich Arbeitserleichterung, Verschnellerung in meinem Alltag sozusagen. Bestimmte E-Mails, die sozusagen vielleicht von ihrer Komplexheit so ein bisschen vorgeschrieben werden, die ich dann nochmal reingehen kann. Und natürlich habe ich so für meine ganzen Projekte verschiedene Tools, die ich da mit benutze. Das sind aber oft einfach auch feingetunte Gemini-Chats oder sowas, ja, oder Claude-Chats, sowas. Ne? Also das heißt, ich habe jetzt nicht die krassesten AI-Tools, die ich da jeden Tag habe. Weil zum Produzieren benutzen wir natürlich alle möglichen, ja, von 11 Labs, Kling und was weiß ich, Seedance und so. Das heißt, damit habe ich schon jeden Tag zu tun, auch mit Comfy UI. Aber für meinen Alltag, ich telefoniere auch gerne, schreibe auch gerne WhatsApp, also das geht alles nicht verloren, ja.
Okay, und last but not least, wer soll nach dir in diesem Podcast sein?
Nach mir in diesem Podcast, muss der oder diejenige denn aus Berlin?
Nein.
Oder Hamburg kommen?
Honolulu, New York, alles ist erlaubt.
Dann
virtuell?
Virtuell, dann ladet doch mal Amelie Pump ein von Mutabor.
Okay.
Ja, ich glaube, die hat viele spannende Sachen zu erzählen.
Machen wir.
Ja.
Cool. 1000 Dank dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden, aber wir sehen uns dann im Jahr 2028 und gucken, ob 90% des Contents mit Hilfe von KI generiert wurde.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Bis dann.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Herzlich willkommen bei der Werbepause, wo ich euch wie immer einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorstelle. Heute habe ich Jack mitgebracht und Leute, ihr könnt es kaum glauben, er liebt Hunde, er liebt Menschen, er liebt Kinder, sieht aus wie ein Listenhund, ist noch relativ jung, aber wirklich hat ein ganz großes Herz und das Einzige, was er braucht, ist ein bisschen Erziehung, was in dem Alter ja auch normal ist. Also wirklich ein Hund auch für eine Familie geeignet. Ihr findet ihn wie immer auf der Website vom Berliner Tierschutz.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen. Teilt den Podcast doch gerne mit euren Kollegen und Kolleginnen, denn je mehr Leute hier zuhören, desto mehr spannende Gäste bekommen wir und desto größere Insights. Vielen lieben Dank, ciao und Grüße aus Hamburg.
Social Media, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das Ohr so schnell. Social Media immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das Ohr so schnell, Social Vita immer aktuell.